Neulich stand ich auf meinem Balkon und habe so ein bisschen in die Gegend geguckt. Und unten, wir gucken auf so einen Strebergarten, und davor läuft so ein kleiner Stichweg lang. Und da liefen zwei Frauen lang. Eine war ein bisschen schneller als die andere und die liefen da so lang in die eine Richtung. Und dann blieben sie stehen, guckten hoch, guckten sich um, drehten sich mal, drehten sich noch ein bisschen und gingen in die entgegengesetzte Richtung wieder zurück. Ihr könnt ahnen, was mit denen passiert ist. Die waren mit Google Maps unterwegs und waren falsch abgebogen. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, oh, wir sind falsch unterwegs, wir sind in die falsche Richtung unterwegs, haben sich einmal um 180 Grad gedreht und haben kehrt gemacht in die andere Richtung. Sie waren eben kurzzeitig vom Weg abgekommen. Heute soll es um Buße gehen. Es ist noch nicht Buß- und Bettag für diejenigen, die sich mit den kirchlichen Feiertagen ein bisschen auskennen. Es ist ein Feiertag im November. Aber im November haben wir eine Predigtreihe zu einem anderen Thema geplant. Deswegen dachte ich ziehe das dieses Jahr einfach mal in den Oktober. Ein Feiertag, der Bußtag heißt, das ist ja direkt schon erklärungsbedürftig. Das ist so ein alt gewordenes Wort, vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, das vielleicht eher noch so im kirchlichen Sprech eben für so einen Feiertag verwendet wird. Im Alltag kennt man das höchstens noch für, sie wird mir das büßen oder so. Also da wird jemand büßen im Sinne von, das wird die Person bereuen, dafür muss man irgendwie Rache nehmen oder mit Strafe rechnen. Und vielleicht kennt ihr ein oder die anderes auch von Schildern, die manchmal Menschen so in irgendwelchen Innenstädten rumtragen. Von da kennt man es vielleicht noch, wo groß drauf steht, tut Buße. Und sie wollen damit Menschen eben dazu bringen, Buße zu tun. Die Frage ist ja, versteht eigentlich irgendjemand, was damit gemeint ist? Was man da eigentlich genau machen soll? Was heißt denn eigentlich Buße? Worum geht es dabei überhaupt? Und Buße ist eben, kommt eben im Kirchlichen vor, weil es auch in der Bibel vorkommt. Und zwar auch einige Male bei Jesus. Aber das, was in manchen Bibeln mit Buße übersetzt wird, wird in anderen anders bezeichnet. Und da heißt es zum Beispiel in Markus 1,15, Jesus sagte, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und in Lukas 5 dann nochmal sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Kehrt um, Umkehr. Das Wort Buße kommt hier eben gar nicht vor und trotzdem geht es darum, weil es eben anders übersetzt wird mit diesen Worten, die uns vielleicht etwas näher sind, kehrt um. Jesus redet hier zu den Menschen und fordert sie eben auf, umzukehren. Das heißt, die Menschen sind in einer bestimmten Richtung unterwegs und Jesus fordert sie aber auf, ihre Richtung zu wechseln, sich umzudrehen und in eine andere Richtung unterwegs zu sein. Dass sie einmal sich komplett rumdrehen, sich anders ausrichten, und zwar mit ihrem ganzen Herzen, ihrem ganzen Verstand, ihrem ganzen Sein. Mit allem, was sie sind, sollen sie eine neue Richtung einschlagen. Weil die Richtung, in die sie unterwegs waren, nicht gut war, nicht richtig war. Eben wie diese Frauen, die mit Google Maps unterwegs waren, irgendwann gemerkt haben, hier, wir sind irgendwie falsch abgebogen, eigentlich wollten wir da lang, sind aber hier unterwegs, sind also umgedreht. Das bedeutet im Prinzip Buße. Die Frage ist ja dann, welche Richtung ist die, wovon die Menschen weg sollen? Und was ist die Richtung, in die sie gehen sollen? Welche Richtung sollen die Menschen nach Jesu Meinung einschlagen? Also wovon sollen sie sich abkehren? Wo sollen sie sich hinkehren? Es gibt so einiges, was zu dieser Umkehr gehört, und das wird in verschiedenen Gesprächen deutlich, die Jesus auch mit Menschen führt. Zum Beispiel, als die Jünger Jesus fragen, wer im Reich Gottes, wer im Himmelreich der Größte ist. Und Jesus ruft ein Kind zu sich, stellt es vor sie hin und sagt, wenn ihr nicht umkehrt, also kehrt macht, und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. In dieser Situation heißt hier Umkehr, sich abwenden von diesem Drang nach Größe und sich hinwenden zum Kleinwerden, zum Dienen. Es heißt bei Jesus immer wieder, kehrt um, denn das Reich Gottes, das Himmelreich, ist nahe. Und damit sagt Jesus im Prinzip, mit mir, dass ich hier bin, mit mir ist eine Zeit angebrochen, in dem neue Maßstäbe gelten, in dem alles auf den Kopf gestellt wird, alles rumgedreht wird. Das, was in der Welt groß ist, was dort zählt, Macht und Geld und Einfluss, das gilt bei mir nichts. Und was in der Welt klein ist, ein Kind, sich selbst klein machen, anderen dienen, das ist bei mir ganz groß. Umkehr bedeutet also, sich immer mehr an den Maßstäben Gottes zu orientieren, an dem, was im Reich Gottes gilt. Das ist eine harte Botschaft für die Großen in unserer Welt, für die Machthaber, die Reichen, die Einflussreichen, weil sie sich eingestehen müssen, dass sie mit ihrer weltlichen Größe Gott nichts vormachen können. Und es ist eine erhebende Botschaft für die Kleinen in unserer Welt, die auf Macht ausgeübt wird von anderen, die übersehen werden, die nach dessen Meinung keiner fragt, weil sie bei Gott einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Und ich glaube, auch wir müssen uns hier immer wieder befragen lassen, wonach streben wir, auf welches Ziel steuern wir zu und in welche Richtung sind wir unterwegs? Messen und bewerten wir uns und andere nach diesen weltlichen oder nach diesen göttlichen Maßstäben? Wem gestehen wir Macht zu und Anerkennung? Wem hören wir zu und wem nicht? Wollen wir vielleicht selber Macht und Einfluss und wie gehen wir damit um? Stefan hat es schon angesprochen, gerade in den vergangenen Tagen hat sich gezeigt, wie die Vernachlässigung von diesen göttlichen Maßstäben im Extrem aussehen kann. Es herrscht Gewalt, es herrscht Hass und Krieg und Menschen erlauben sich, Macht und Gewalt über andere auszuüben, sich im Waffenaustausch zu messen, ihre Ideologien durchzusetzen und dabei werden die Kleinen, die zivile Bevölkerung zu Opfern. Gott heißt das nicht gut. Gott steht dabei auf der Seite derer, die darunter leiden, die ihre Sicherheit verlieren, ihre Angehörigen, ihre Familie, ihre Freunde, ihre Zukunft. Hier muss gerade den Großen immer wieder laut gesagt werden, kehrt um. Kehrt um vom Machtgehabe, von Krieg und Gewalt, von Rechthaberei und Rücksichtslosigkeit. Ich glaube auch, dass wir als Christinnen und Christen in dieser Situation die Stimme erheben müssen und laut werden müssen, kehrt um. Die Mächtigen werden sich messen lassen müssen an Gottes Maßstäben. Weg von diesen weltlichen Maßstäben. Immer mehr hin zu dem, was bei Gott angesehen ist, was bei ihm zählt. Das ist so ein Aspekt, den Jesus betont bei Umkehr. Worum es bei Umkehr noch geht, zeigt besonders eine Geschichte, die Jesus erzählt, die oft die Geschichte vom verlorenen Sohn genannt wird. Was macht diesen Sohn zu einem verlorenen Sohn? Zu Beginn der Geschichte wohnt er noch bei seinem Vater, aber er will die Welt sehen. Und so lässt er sich sein Erbe früher auszahlen und er zieht los, irgendwo anders hin, er lässt es ordentlich krachen, er feiert, er reist, er isst, haut alles auf den Kopf. Und bald findet er sich wieder in Armut und Hunger und nimmt notgedrungen einen Job an, der ziemlich erniedrigend damals für die Menschen war, Schweinehüten. Und er hält sich am Leben mit dem Futter der Tiere und während dieser Zeit beginnt er auch nachzudenken. Ich stelle mir vor, wie dieser junge Mann da sitzt, inmitten von Matsch, hungrig, müde, alleine. Und er fühlt sich, wie sein Name schon sagt, einfach nur verloren. Da ist niemand, der ihm hilft, der ihn ermutigt, der ihn mal in den Arm nimmt oder ihm Mut zuspricht. Und ihm gehen die Dinge durch den Kopf, mit denen er so die letzten Wochen verbracht hat. Wie er mit sich selbst umgegangen ist. Mit seinem Geld, mit seinem Körper, mit anderen Menschen. Diese Dinge lassen ihn mittlerweile nur noch mit einem leeren Gefühl zurück. Und sie bedrücken ihn und er bereut sie. Und so erinnert er sich an sein Zuhause. Er bekommt eine Sehnsucht. Er will wieder zu seiner Familie, zu seinem Vater. Und er rechnet gar nicht damit, dass er mit großen Freudensprüngen empfangen wird, aber er hofft darauf, sich bei seinem Vater den Unterhalt verdienen zu dürfen. Immerhin hätte er dann wieder ein Dach über dem Kopf. Und so macht er sich auf den Weg nach Hause, mit letzter Kraft, mit gesenktem Kopf, voller Scham. Er nähert sich dem Haus, er blickt auf und er sieht, wie sein Vater ihm mit wehenden Gewändern entgegenläuft. Die Arme ausgebreitet, Tränen in den Augen und ein Lächeln auf dem Gesicht. Später sagt der Vater über seinen eigenen Sohn, er war verloren, und nun ist er wiedergefunden. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der Sohn war verloren gegangen. Er hatte sich verirrt. Er war unterwegs falsch abgewogen, hatte sich immer tiefer diese Verlorenheit eingegraben, bis er eben hungrig, arm, hoffnungslos und ganz alleine war. Und so geht er zu seinem Vater zurück und wird sehnsüchtig erwartet. Umkehr ist immer die Rückkehr zum Vater. Umkehren heißt immer, den Weg zurück zu Gott zu finden. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, wo der Sohn vorher unterwegs war. Beim verlorenen Sohn geht der Fokus nicht darauf, was er genau gemacht hat, als er weg war. Es wird schon irgendwie berichtet, man merkt, es war nicht gut für ihn. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er sich abgewandt hat von seinem Vater. Von ihm weggelaufen ist. Vom Vater, der Gutes für ihn im Sinn hatte. Zu dem er gehört, bei dem er ein Zuhause hat. Und es geht darum, dass der Sohn einen Weg eingeschlagen hat, der ihm selbst geschadet hat und auch anderen geschadet hat. Und an dessen Ende er sich eben verloren vorgefunden hat. Ich glaube, auch heute gibt es unter uns immer noch eine Menge an verlorenen Söhnen und Töchtern. Und diese Verlorenheit kann bei Menschen ganz unterschiedlich aussehen. Manche rackern sich ab für Anerkennung, für Wertschätzung, für Erfolg und merken aber irgendwann, es ist nie genug. Für sie selbst, für andere, es reicht irgendwie nie. Manche haben so tiefen Schmerz in sich, dass sie ihn betäuben müssen. Mit Internet, mit Alkohol, mit Beziehungen und trotzdem kommt er immer wieder hervor. Manche tragen in einer schweren Schuld, an einer zerbrochenen Beziehung, einem Versäumnis, etwas, was man gesagt hat, was man bereut. Manche haben Angst vor anderen Menschen, vor der Zukunft, vor Armut, vor Gewalt, vor Tod. Und manche schlagen sich einfach so durch ihren Alltag und wünschen sich einfach nur, dass sie das nicht alleine bewältigen müssen. Die Botschaft von der Geschichte vom verlorenen Sohn ist, egal wie verloren wir uns fühlen, egal wie verloren wir zu sein scheinen, wie weit unten am Boden, wie sehr im Dreck wir sitzen, wenn wir zum Vater umkehren, wird er uns entgegenlaufen. Dieser Vater, der mit uns durchs Leben geht, der ist da, wenn wir zurückkommen, wenn wir hinfallen. Der trägt diese Lasten mit, die wir selber tragen. Der zeigt uns, was Leben heißt, was erfüllt ist, was gutes Leben heißt. Und er hat auch gute Gedanken und Grenzen für uns, die uns schützen vor Schaden. Da ist keine Einsamkeit, keine Scham und kein Scheitern, keine Schuld, kein Leiden und kein Tod zu groß für ihn. Wir sind nie so verloren, dass wir nicht mehr gefunden werden können. Das Kreuz, das hier hinter mir hängt, das ist so ein Symbol dafür. Jesus hat daran gehangen und hat alle Verlorenheit, alles, was uns von Gott wegführt, alle falschen Richtungen, die wir mal eingeschlagen haben, alles, was uns trennt von Gott, was uns verloren macht, das alles hat er getragen. Und er hing dort mit ausgebreiteten Armen, wie der Vater, als er dem Sohn entgegengelaufen ist. Um eben zu zeigen, die Liebe Gottes ist immer größer. Du bist nie zu verloren, um gefunden zu werden. Der Vater ist froh, diesen verlorenen Sohn wiedergefunden zu haben. Er richtet ein Fest aus, lässt sein bestes Tier schlachten, hängt ihm ein Gewand um, ein besonderes, teures. Wir identifizieren uns oft mit diesem verlorenen Sohn, der zu diesem Vater zurückkehrt, und das dürfen wir auch. Aber in der Geschichte geht es nicht nur um die Umkehr des einen Sohnes. Der hat nämlich noch einen Bruder. Und der ist gar nicht glücklich darüber, wie der Vater diesen Heimkehrer behandelt. Dieser andere Sohn, der Bruder, war nämlich treu bei seinem Vater geblieben. Hatte alles richtig gemacht und konnte gar nicht verstehen, warum so sein Bruder, der so viel Mist gebaut hatte, jetzt von seinem Vater dieses Fest ausgerichtet bekommt. Jesus erzählt diese Geschichte, als die Pharisäer, also die religiösen Mächtigen zu dieser Zeit, ihn dafür kritisieren, dass er mit Prostituierten und Zöllnern seine Zeit verbringt, also die damaligen Außenseiter der Gesellschaft, die man eher so gemieden hat. Und diese religiösen Menschen, die Pharisäer, finden das nicht richtig, dass Jesus sich mit diesen Menschen umgibt. Weil man sieht ja schon in ihrem Lebenswandel, dass sie nur schlechter Einfluss sind, die sind zu nichts mehr zu gebrauchen, das färbt nur schlecht auf einen ab, das bringt doch nichts. Diese Pharisäer sind in der Geschichte der ältere Bruder, der sich nicht freuen kann, wenn jemand, der scheinbar nicht gut genug ist, Liebe gezeigt bekommt vom Vater, weil es an seinen Augen nicht verdient hat. Vielleicht hatten es diese Menschen auch nicht verdient, dass Jesus Zeit mit ihnen verbringt. Aber genauso wenig hatten das die Pharisäer. Die Zuwendung und Liebe Gottes kann man sich nämlich nicht verdienen. Die kann man nur empfangen. Uns wird nicht berichtet, ob die Zöllner und die Prostituierten und die anderen Menschen, die Außenseiter, mit denen Jesus sich abgegeben hat oder sich mit ihnen umgeben hat, ob die schon umgekehrt waren, als er auf sie zugegangen ist. Ob sie sich schon verändert hatten, ob ihr Lebenswandel schon anders war, ob sie schon gelobt hatten, alles anders zu machen. Das steht da nicht. Das scheint auch nicht das Wichtigste zu sein. Und auch keine Voraussetzung dafür, dass Jesus zu ihnen hingeht. Und ich glaube auch, dass das ein Geheimnis der Umkehr ist. Umkehr wird gewirkt durch Gottes Zuwendung, die er zuerst und die er frei gibt. Gottes Gnade, seine Güte, seine Liebe sind geradezu die Bedingung dafür, dass Menschen umkehren können. Als Jesus das Reich Gottes verkündigt hat, war das Ziel davon, dass besonders denen, als er das Recht Gottes verkündigt hat, war das Ziel, besonders denen die Nähe Gottes zuzusprechen, die verloren sind. Besonders für die war diese Botschaft. Denen zuzusprechen, die sonst aus der Gesellschaft und der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen waren. Dass Jesus so bedingungslos diesen Menschen nahegekommen ist, war ein Punkt, warum er diesen Konflikt mit den religiösen Mächtigen hatte, mit den Pharisäern. Aber Jesus hat sich mit diesen Außenseitern an den Tisch gesetzt. Und so ist diesen Außenseitern ja das Reich Gottes nahegekommen. So ist ihnen Gott selbst nahegekommen. Diese Güte Gottes, die geht an Menschen nicht spurlos vorbei. War das nicht eine lebensverändernde Begegnung für die damals Ausgestoßenen, als Jesus ihnen nahegekommen ist? Meint ihr nicht, der verlorene Sohn war ein anderer, nachdem er so von seinem Vater empfangen worden ist? Machen nicht Zuwendung und Liebe im Leben von einem Menschen einen gewaltigen Unterschied? Ein Kind baut zu seinen Eltern in der Regel ein vertrauensvolles Verhältnis dann eher auf, wenn er sich der Liebe von ihnen sicher sein kann. Und es wird sich ihnen dann eher immer wieder zuwenden, selbst wenn es älter geworden ist. Es ist die Güte Gottes, die Menschen in seine Nähe holt, die Menschen zu ihm umkehren lässt. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn, gerade vom älteren Sohn, zeigt uns, dass wir uns mit ihnen freuen sollten, die diese bedingungslose Liebe und Annahme bekommen und erfahren. Und dass wir diese Liebe und Annahme ebenso bedingungslos verteilen sollten. Umkehr für den älteren Sohn heißt, sich abzukehren von Gesetzlichkeit und von Hochmut und sich hinzukehren zur Barmherzigkeit und zu den Menschen hin. Barmherzigkeit und Menschennähe und Güte heißt nicht, alles fraglos gut zu heißen, was Menschen tun. Ich glaube schon, dass Jesus mit allen Menschen, denen er begegnet ist, auch ehrlich und unbequem war. Es war ihm ja nicht egal, wie diese Menschen ihr Leben geführt haben. Und es ist auch heute nicht egal, wie wir und wie andere Menschen ihr Leben führen. Weil es Konsequenzen hat, in welche Richtung wir laufen. Wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir die Schöpfung behandeln, wie wir mit uns selber umgehen, was wir uns antun. Aber Veränderung passiert da, wo Menschen einen vertrauensvollen und sicheren Rahmen haben, einen Raum haben, sich entfalten zu können und ehrlich sein zu können. Wo sie vor anderen mal ehrlich sagen können, wie es ihnen geht, wo sie sich selber mal ehrlich anblicken können. Ehrliche Wahrheiten sich selber anschauen können. Wo sie aufhören dürfen, einen Schein zu leben. Aufhören dürfen zu kämpfen. Ein Raum, in dem sie gehalten und getragen sind, auch dann, wenn sie nach einer Umkehr vielleicht wieder in alte Muster fallen. Und darum müssen auch wir uns immer wieder fragen, sind wir erst bereit, auf Menschen zuzugehen oder sie in unserer Mitte zu empfangen, wenn sie schon umgekehrt sind? wenn sie scheinbar schon ein tadelloses Leben führen, wie der ältere Sohn? Oder zeigen wir Liebe und Annahme jedem Menschen, in dem Vertrauen, dass Gott in seiner Güte seinen Weg mit ihnen gehen wird? Denn auch wir vertrauen ja darauf, dass Gott in seiner Güte seinen Weg mit uns geht. Auch wir brauchen das ja immer wieder. Denn ja, es gibt zum einen diese grundlegende erste Umkehr, in der wir grundsätzlich verstehen, dass wir Gott brauchen, bei dem wir uns mit ihm, mit unserem ganzen Leben anvertrauen. Aber auch danach brauchen wir immer wieder die Rückkehr zu Gott. Ich habe vielleicht grundsätzlich verstanden, dass es besser ist, mich nicht alleine durchs Leben zu schlagen, und trotzdem fällt es mir oft viel zu spät ein, Jesus mit einzubeziehen. Vielleicht habe ich grundsätzlich verstanden, wie ich mit anderen Menschen umgehen sollte, und bin trotzdem immer wieder egoistisch oder unfair oder stichelnd. Vielleicht habe ich grundsätzlich verstanden, wie ich mit meinem Besitz umgehen soll, welche Prioritäten bei Gott gelten, und hänge doch immer wieder zu sehr mit meinem Herzen an Geld und meinem Besitz. Umkehr ist nicht einmalig, Umkehr ist immer wieder nötig. Und sie ist aber auch immer wieder möglich. Vergebung ist immer wieder möglich. Jesus hat am Kreuz nicht nur das getragen, was vielleicht vor einer ersten Umkehr mal irgendwie einen von Gott weggeführt hat, sondern auch jeden Schritt danach, in dem wir uns immer wieder verlieren. Und darum heißt Umkehr auch, immer wieder den Weg zurück zu Gott zu suchen. Immer wieder zu ihm zu kommen, ihm unser Verlorensein hinzulegen, unser Scheitern, unsere Schuld zu bringen und uns dann eben in seinen liebevollen Armen wiederzufinden. Dass dieser Buß- und Bettag einmal im Jahr ist, das erinnert uns daran, uns eben immer wieder zu fragen, ist es Zeit, wieder zu Gott umzukehren? Ihm zu bekennen, wo ich nicht nach seinen Maßstäben gelebt habe, wo ich von ihm weggelaufen bin, wo ich mich verirrt habe. Es ist gut, ihm das zu sagen, das zu bekennen, ihm das zu bringen und Vergebung und Annahme zu empfangen. Und dazu soll auch gleich während der Lobpreiszeit Gelegenheit sein. In diesen Liedern liegt nochmal die Zusage, wenn wir zu Gott umkehren, steht er mit offenen Armen da. Voll Vergebung, voll Annahme, voll Liebe. Amen.